Ich freue mich, dass wir zusammen dieses Fest feiern können, Abendmahl, Gemeinschaft haben, vor Gott stehen und ihn anbeten. Und ich möchte euch an diesem Punkt gerne zwei Bibelstellen vorlesen. Die eine steht in 1. Mose 49 und die andere in Amos 9. Und die von Amos 9 hat noch eine Wiederholung in Joel 4. Und ich möchte euch bitten, zu den Lesungen aufzustehen. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihn werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seine Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes wenden, dass sie die verwüstete Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihrem Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Ihr dürft euch wieder setzen. Gott hat gesprochen in seinem Wort. Wir feiern ein Fest zusammen. Der Alan hat etwas für uns. Ich bin genauso aufgeregt wie du.
Hallo, mein Anton. Ich war vorher hier im Lobpreis und ich hatte so wie ein Bild, das ich gestern in der stillen Zeit schon hatte. Ich habe mich gestern mit einem holländischen Lied auseinandergesetzt, das wir an einer Beerdigung gehört haben. Das ist Jesus Overwinner, also Jesus der Überwinder. Und ich habe mich gestern mit diesem Text auseinandergesetzt. Und gewisse Passagen, die wir heute gesungen haben in den Liedern, haben mich daran erinnert und greifen das auf. Und dann ist das so, das, was ich gestern, die Bilder, die ich hatte, sind heute nochmal sehr plastisch geworden. Und ich möchte das mit euch teilen als Ermutigung. Ich weiss nicht, wo ihr gerade drinnen stecken dürft, in welcher Lebensphase, wie es euch geht. Eine Passage ist, es wird hell, das haben wir heute auch gesungen. Jesus bringt Licht in Dunkelheit. Eine Passage ist, Macht, wo ist Tod, wo ist deine Macht geblieben? Wo ist dein Stachel? Und das kann man sehr leicht sagen. Wir haben es heute gehört, der Tod ist real. Wir alle haben schwere Zeiten an, wir haben schwere Lebensphasen. Die Lebensphasen können kurz oder lang sein. In dem Bild, das ich heute hatte und auch gestern schon, es war Dunkelheit, Licht kommt rein und plötzlich sehe ich einen Skorpion und der Skorpion hat einen Stachel. Und Jesus kommt und wischt dem Skorpion so den Schwanz weg und der Stachel liegt am Boden, Gift läuft aus. Ich möchte uns ermutigen dazu, hey, wenn du Gift spürst, Schmerz spürst, Dunkelheit, Jesus ist da, er lebt. Und ich habe in dieser Woche Schmerz erlebt, ich habe Ablehnung erlebt, obwohl ich mich sehr investiert habe in etwas. Und sie heißen Gang, wenn es dir nicht gefällt, Gang. Es war so eine tiefe Ablehnung von mir. Und ich war tief gekränkt und der Stachel ist voll drin mit Gift. Und dann bin ich vorher und habe das mal aufgeschrieben, was mich bewegt hat, was mich getroffen hat. Und plötzlich bin ich nicht mehr einfach auf der Oberfläche gewesen, wo ich gesagt habe, ach, das und das und das tut weh. Nein, ich als kleiner, ganz emotionaler Bub bin zwischen dem Vater und mir immer gewesen. Und ich sagte, hey, ich fühle mich verletzt, ich habe Angst, dass ich abgestoßen werde, ein Grundbedürfnis von uns Menschen Annahme. Und dort ist Gott gekommen und hat gesagt, ich liebe dich. Ich habe euch als Söhne und Töchter zu mir genommen und ich bin Gott allmächtig, ich bin euer Vater. Und so ist der Schmerz, die Angst, hat können weichen. Und vielleicht ist das, was heisst, dass der Stachel, der Docht, der Gift nicht mehr so mächtig ist über uns. Der Tod ist da, aber noch geht es weiter. Der Schmerz kommt, aber Frieden kann kommen. Das wollte ich mit euch teilen.
Merci, Ellen. Schon immer spannend, was passiert, wenn Gott mit uns spricht und wenn dich tiefer getroffen hat oder du merkst, da ist so ein Stachel. Habt den Mut, ihr habt den Ellen jetzt gesehen, nach dem Gottesdienst auf ihn zuzukommen und auch das miteinander zu teilen. Leo, der hat am Anfang auch etwas gesagt dazu, zu dem Gott spricht. Und manchmal stehen wir vor den Momenten, wie reagieren wir darauf? Der Ellen hat die Option gezogen, in einer Situation sich zurückzuziehen und mit Gott drüber zu reden. Und es gibt so verschiedene Reaktionen, die wir haben können. Und über die wollen wir uns heute auch Gedanken machen. Für alle die auf das Thema Neid und Psalm 149 warten, das wird heute nicht stattfinden. Wir werden weitermachen mit dem Fest und einer Hochzeit und dem Thema, was passiert eigentlich, wenn Gott spricht. Und ich habe das Thema so überschrieben, Gehorsam trotz Unverständnis. Es gibt die Situationen in unserem Leben und ihr kennt das vielleicht alle, Gehorsam ist so ein schweres Wort und wenn jemand sagt, du musst gehorsam sein, dann passiert so innerlich irgendwann mal was so wie muss auf gar keinen Fall, Gehorsam noch weniger. Also das löst bei vielen so eine Spannung aus, es hat eine Vergangenheit vom Katawa-Gehorsam und so, aber Unverständnis ist nicht die große Hürde beim Gehorsam. Ich merke, etwas machen, was ich nicht verstehe, hat mehr mit meinem Gegenüber zu tun. Wenn ich jemanden richtig gut kenne, der Person vertraue und sie mega gern habe, dann mache ich schon mal etwas, was ich nicht verstehe. Und dann gibt es natürlich die ganz große Alternative, Gehorsam trotz Unverständnis. Der Chef sagt, es muss gemacht werden. Und wenn du dir jetzt überlegst, für deine Gottesbeziehung, welche zwei von diesen Alternativen ist dir eigentlich lieber? Und ich merke, es gibt einen Teil der Christenheit, die so ein bisschen unterwegs, der Chef sagt es, also mache ich es. Und ich wäre eigentlich lieber so auf der Seite, ich kenne dich richtig, ich vertraue dir, ich weiß, dass du mich richtig lieb hast, deswegen muss es gut sein und ich mach's. Jedenfalls habe ich gemerkt, ich habe so meine Fragezeichen, warum mache ich eigentlich Dinge, die ich nicht verstehe? Und dann habe ich mich ganz schnell auch gefragt, was ist eigentlich mit den Dingen, die ich verstanden habe, die ich gut finde und trotzdem nicht mache? Also ich habe verstanden, keine Ahnung, so im christlichen Set, Bibellesen ist gut, ich finde es gut, ich bin begeistert davon, ich mache es trotzdem nicht. Also ich habe gemerkt, diese Gehorsam trotz Unverständnis hat in mir ausgelöst, was ist mit Gehorsam trotz Verständnis. Und ich habe gemerkt, dass diese Fragen, die sich stellen in meinem Leben, gelernt habe ich im Studium, vor allen Dingen in der Schule, auf Fragen sucht man die richtigen Antworten. Im Laufe meines Lebens habe ich gemerkt, ich mag Menschen, die mir die richtigen Fragen stellen, eigentlich noch lieber als die richtigen Antworten haben. Und am liebsten sind mir Antworten, die ich finde, die mich etwas fragen und hinterfragen. Und ich wünsche mir, dass wir heute so ein bisschen durch diesen Text auch gehen mit ein paar Fragen. Ich werde Vers für Vers durch den Text gehen. Wie schon gesagt, es ist ein Fest, es ist die Hochzeit zu Kana, also es ist eine große Party, alle sind gut gelaunt. Und da gibt es einen Text in der Bibel, der ist einer aus der Biografien von Johannes, das sogenannte Johannesevangelium, die gute Nachricht von Johannes, eine Biografie von Jesus. Da steht relativ zu Beginn in Kapitel 2 dieser Text. Und ich möchte da durchgehen und möchte euch ein bisschen ermutigen, wenn ihr die nächsten Zeiten durch Bibeltexte geht, versucht euch auch wieder Fragen zu stellen. Man kann natürlich eine Bibellesehilfe nehmen und sich gute Fragen stellen lassen. Aber ich finde selbst gute Fragen finden auch spannend. Denn das, wenn jemand mich irgendwas fragt und man ist eine Zeit lang schon mit Gott unterwegs, dann hat man das Gefühl, ich kenne die Antwort schon. Und wenn du so an den Text rangehst und weißt, ich kenne die Antwort schon und vielleicht hast du gesagt, die Hochzeit zu Kana, ich habe den Text schon mal gehört und ich kenne eigentlich die Antwort, dann kannst du ja eigentlich schon gehen. Und es wird in deinem Leben spirituell gar nichts verändern. Und das ist auch beim Bibellesen so, das wird langweilig, weil wenn du denkst, du kennst die Antwort schon, dann hast du wahrscheinlich auch schnell vergessen, was du gelesen hast. Ich wünsche mir neu die Zeit und Motivation, es so zu machen wie Esra. Da heißt es in der Bibel von Gott, denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun. Natürlich hat das mit dem Fragestellen noch immer etwas mit dem Tun. Und dann sind wir wieder beim Anfang von dem, was der Leo gesagt hat. Wir werden immer wieder herausgefordert werden. Und mit diesem Hintergrund lasst uns durch den Text gehen. Mal so grundsätzlich für diejenigen, die das total lieben, es gibt eine Gliederung zu dem Text und wer viele Fragen stellt, kommt auf viele Antworten. Ihr müsst euch nicht das alles merken, ich werde einfach die dicken Sachen, Situation, den Dialog, den zweiten Dialog und das Ergebnis beleuchten. Als erstes also die Situation, wir sind auf einer Hochzeit. Und da heißt es in Johannes 2, Vers 1, und am dritten Tag war eine Hochzeit. Und da könnte man schon die erste Frage stellen. Hä? Wie? Was ist eine Hochzeit? Nee, das weiß jeder. Am dritten Tag. Man kann dann aus der Hüfte ganz schnell schießen, sagen, dritter Tag nach dem Tod Jesu, Ostern, also Sonntag. Vielleicht zu schnell geschossen. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, merkt man, im jüdischen Kontext ist der dritte Tag der vollen Woche, der Dienstag, der traditionelle Hochzeitstag. So was wie bei uns der Donnerstag vom Standesamt. Wenn man jetzt noch genauer hinschaut und vielleicht ein Lexikon oder Google oder wie auch immer ihr zu wissen heutzutage kommt, fragt, dann merkt man, in den ersten Kapitel hat es lauter Zeitangaben. Und dann merkt man, dass Johannes die erste Woche von Jesus sehr detailliert beschreibt und die letzte Woche vom Leben Jesus sehr detailliert beschreibt. Fast jeder Tag der Woche ist beschrieben. Und dann, was bedeutet jetzt der dritte Tag? Ich weiß es immer noch nicht, aber ich weiß jetzt mehr als vorher. Man kann sich in dem Sinne ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen. Und warum sollte ich mehr wissen als vorher? Könnte man sagen, der Teil der Predigt, der ist so langweilig, warum hat er das überhaupt erzählt? Er hat null praktische Relevanz, der dritte Tag. Es wird mir nie wieder in meinem Leben passieren, oder? Und so geht es uns wahrscheinlich mit ganz vielen Texten. Oh, das wusste ich schon. Oh, ja, okay, das habe ich noch nicht gewusst, ist auch spannend. Aber was hat eine Beziehung mit Wissen zu tun? In dem Gottesdienst geht es ja um eine Feier und man ist zusammen mit Jesus. Der ist da, der ist in diesem Raum, der lebt. Und es geht um die Beziehung und Fragen und Wissen hat schon was miteinander zu tun. Geh mal in ein Restaurant mit dem besten Freund und sag ihm, du darfst heute für mich bestellen. Und er wählt dein Lieblingsmenü raus, du wirst dich freuen. Du wirst sagen, wow, der kennt mich richtig gut. Und ich weiß, dass wenn du nach dem ersten Date die Augenfarbe von deinem Date nicht weißt, dann ist das echt daneben. Dann hast du es echt verbockt. Also Fragen, Wissen, etwas über jemand wissen, von Gott wissen, das hat etwas mit Interesse zu tun. Interesse an meinem Gegenüber. Wenn wir es gewohnt sind, wie in unserem normalen Alltag, hallo Leo, wie geht's dir? Und ich rede 10 Minuten, ich rede eine Stunde und der hört mir die ganze Zeit zu und dann sage ich vielen Dank für das gute Gespräch, geht Leo nach Hause und denkt, wo war hier ein Gespräch? Ich glaube, gute Fragen zeigen ein Stück unser Interesse. Und wenn ich etwas mehr weiß, auch von Gott, hilft mir das auch, ihn besser zu verstehen. Und ich glaube, persönlich hilft es mir, wenn ich weiß, dass Johannes es wichtig war, die erste Woche von Jesus sehr gut zu beschreiben, weil man merkt, haben wir in der Gliederung gesehen, es gibt ein Ergebnis, nicht nur, weil es Mathematik ist, ein Beziehungsergebnis. Und die letzte Woche vom Leben Jesu ist genauso wichtig und spannend für Johannes gewesen. Deswegen die Frage nach dem dritten Tag. Wenn wir so weitergehen, weiß ich, die Predigt wird unendlich. Vielleicht auch nicht. Mal gucken mal. Jesus aber und seine Jünger waren auch da. Auch also in Kana ist die Hochzeit, in Galiläa, die Mutter Jesu war da. Offensichtlich sie eingeladen, sie kannte die Leute, sie kannte die Familie. Jesus auch. Und Jesus kommt und ist das erste Mal mit seinen Jüngern unterwegs. Man könnte jetzt die nächste Frage stellen, welche Jünger? Waren noch nicht alle 12? Wenn man reinschaut, merkt man, es ist Johannes, Andreas, Petrus, Philippus und Nathanael. Also 5. Er ist mit 5 Freunden da. Als nächstes kommt der erste Dialogteil zwischen Maria und Jesus. Und ich weiß nicht, wie das mit den Dialogen bei euch so ist. Hier haben wir ein Mutter-Sohn-Gespräch. Da ich selber Sohn einer Mutter bin, ich kann mich jetzt reindenken, hier können das auch Vater-Tochter oder Mutter-Tochter, es spielt gar keine Rolle. Wenn ihr wollt, auch Schwiegermutter. Jedenfalls gibt es im Dialog, und ich muss ja sagen, eigentlich ist jeder Dialog, der funktioniert, und das ist ja für mich sonntags morgens mit einer Person schon schwierig, aber na gut, ist ja auch noch ein Monolog. Also von daher ein bisschen leichter, aber ein Dialog hat so seine Gefahren. Und ich glaube, wenn wir das jetzt sehen, schauen wir uns den Dialog mal an. Am Anfang komme ich so ein bisschen dahin und ich hoffe, wir landen mal nachher da. Erster Dialogteil Maria und Jesus. Als der Wein ausging, also wir haben ein Problem. Stellt euch einfach vor, Wein ist leer, steht für ein Problem in eurem Leben. Mein Herz ist leer, mir fehlt die Liebe. Ein Problem, auch so ein Stachel mit Gift. Es ist Not da. Und wenn ihr die Not, Gastgeberfamilien, stellt euch einfach vor, ist es peinlich, wenn der Wein ausgeht? Nicht mehr, oder? Was ist heutzutage richtig peinlich? Also ich hatte mal die Situation, ich saß da, dann ist der Redner nach vorne gegangen und er hatte Hosenträger an und er ging nach vorne, die Hosenträger machten pfft und die Hose machte pfft. Peinlich, oder? Alle haben gelacht oder keiner wollte. Der Rettungsversuch der Kollegin, die mitgereist war, war noch peinlicher. Sie hat eben versucht, die Hose hochzuziehen. Also einfach mal, dass ihr merkt, eine peinliche Situation. In Israel das Schlimmste mit, was passieren konnte, Hochzeit, 7 Tage feiern, Wein leer. No-go. Und jetzt, ich habe ein Problem und Maria macht ja was. Beste, was man tun kann, wenn man ein Problem hat. Sie geht zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und wenn ihr jetzt aus der Kommunikation herkommt, sie und Jesus haben das mit dem Appellohr verstanden. Das war nicht eine reine Information. Das war so, wir haben keinen Wein mehr. Wein. Man könnte jetzt überlegen, warum hat sie das gesagt? Später heißt es, es ist das erste Wunder, also Jesus hat noch nicht zu Hause, es war ja der Sohn, so viele Wunder gemacht. Wahrscheinlich heißt das, geh in den Keller, hol noch Wein oder irgend so. Das wäre eine ganz natürliche Sache. Aber es war auch die Mutter von Jesus und ich glaube, sie wusste, dass der Wein wirklich leer war und sie hat nicht mit einer natürlichen Hilfe von geh in den Keller gerechnet, sondern mit Jesus, es ist Not. Jesus, du bist jetzt am Jordan als Messias bestätigt worden. Du bist hier als Rabbi, du hast schon Jünger dabei. Und sie wusste ja von dem Weihnachten so, was mal auf sie zukommt und mit Jesus, komm jetzt, fang an mit den Wundern. Jetzt ist Zeit für ein Wunder, Jesus. Und ihr kennt dieses Gebet wahrscheinlich alle. Es ist jetzt Zeit, der Wein ist alle. Die Zeit läuft gegen uns. Jesus hat es auch so interpretiert, das merken wir jetzt. Und seine Antwort, wenn wir sie das erste Mal lesen, sind wir noch da drüben. Er spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau? Also das kommt so ein bisschen rüder. Hey Mann, was willst du denn von mir? Also so liest sich das und was geht's dich an? Kann man das eigentlich liebevoll sagen? Was geht's dich an? Also ich habe es probiert mit liebevoll, ich bin immer da drüben gelandet. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Aber was bedeutet es? Und dann kommt Frau. Also es war damals schon üblich, seine Mutter mit Mutter anzusprechen und sein Vater mit Vater. Der Begriff Frau ist für eine fremde Frau. Und als erstes kommt Jesus, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Hier haben wir was vergessen. Oder? Kommt's nicht? Ja, vielleicht ist auch ein normaler Umgangston. Mutter, was geht's dich an? Ach, das wäre noch nett gewesen. Fremde Frau, was geht dich an, was ich jetzt mache? Es ist schon abweisend. Deswegen bin ich auch nachher hier gelandet. Es ist keine Liebeserklärung an Mama, ich hab dich lieb. Das ist mal klar. Aber warum reagiert Jesus so in diesem Ausrufezeichen-Warnschild-Format? Was ich sagen möchte, er reagiert nicht so. Er meckert seine Mutter nicht an. Er zeigt Respekt in dieser Aussage trotzdem, aber er spricht ganz klar von dem, was es bedeutet. Und auch wenn er weiterspricht, meine Stunde ist noch nicht gekommen, erklärt das Beziehungsverhältnis für die Situation. Als Mutter, und später am Kreuz sorgt er noch für seine Mutter, als Mutter hat sie gewisse Rechte. Aber wenn es um Wunder geht, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, wenn es darum geht, zu Gott zu kommen, dann geht es nicht um Familie, geht es nicht um Verwandtschaft. Da hat Jesus mal gesagt, das sind meine Brüder, die das tun, das sind meine Geschwister, das ist meine Familie. Da zählen andere Familienverhältnisse als Blut. Gott sieht Familie anders. Da ist nicht das Blut, sondern der Heilige Geist, das verbindende Element. Und er stellt jetzt klar, wenn es um die Frage des Messias, des Christus, des lebendigen Sohnes von Gott geht, also wenn es darum geht, warum Jesus eigentlich da ist, dann bist du nicht meine Mutter, dann bist du wie eine fremde Frau. Du musst machen, was alle machen, nämlich nicht Anweisungen geben. Man gibt Gott keine Anweisungen. Und wie oft haben wir schon Gott Anweisungen gegeben? Gott, ich brauche jetzt Wein. Du musst das Problem lösen. Mach endlich. So kommt man nicht zu Gott, dem Höchsten, dem Größten, dem König. Und das macht, eine Mutter darf ihrem Sohn sagen, gehst du bitte in den Keller und holst den Wein? Ja, mach mal. Ne? Also wir sehen hier dieses Ausrufezeichen, Jesus war nicht wütend, aber er hat seiner Mutter konkret gesagt, hey, wenn es um Wunder, wenn es um den Messias geht, dann geht es nicht um eine Familienbeziehung. Und er sagt, die Stunde ist noch nicht da. Er sagt noch nicht mal, warte Mutter, später. Dann hätte sie sagen können, okay, er kümmert sich drum. Er sagt einfach, jetzt nicht. Das kann auch heißen, ich mach's gar nicht. Jetzt nicht. Ist vielleicht nicht die schönste Antwort und ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, wenn die Not richtig groß ist und Gott sagt, jetzt nicht. Maria hat einen echten Qualitätsglauben. Sie ist nicht beleidigt, sondern was macht sie? Sie vertraut Jesus, indem sie Folgendes tut. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Sie hat nicht einen großen Handlungsspielraum. Sie kann das Problem auch nicht lösen. Sie wird auch das Wunder nicht tun. Sie wird einfach, macht sie das, was sie in dem Moment tun kann. Sie sagt den Dienern, hey, wenn der euch jetzt was sagt, dann macht das. Das muss passieren. Das ist wichtig. Das ist eigentlich eine Minisache. Das ist eigentlich für das ganze Wunder, wenn Jesus nachher noch Wein macht. Das teaser ich jetzt ein bisschen. Wir sind ja nicht im Surprise-Film. Jesus wird den Wein bringen. Maria ist an dem Wunder fast null beteiligt, aber sie macht ihren Part. Und zwar nicht von, oh, ich weiß, wie er es machen wird. Sie ist nicht die Wissende. Sie hat keine Ahnung. Es ist völlig unverständlich, was Jesus gemacht hat. Seine Reaktion, sie versteht es nicht und sie ist trotzdem folgsam. Und sie macht nicht nichts, sondern das, was in ihrer Kraft steht. Und dann stellt sich für uns natürlich die Frage, können wir ohne zu verstehen, Gott vertrauen und können wir ohne zu verstehen folgen? Sind wir fröhlich oder beleidigt, wenn wir so Antworten von Gott kriegen und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, und Gott sagt, geht dich auch jetzt gerade nichts an? Warte, mach deins. Okay, dann wollen wir jetzt alle mal schön gehorsam sein. Wenn Jesus was sagt, machen wir es, er wird es machen. Und wir merken da schon das Vertrauen. Kommt, ihr Diener, macht, was Jesus sagt. Er wird was machen, er wird was machen. Er wird was machen. Lasst uns einfach gehorsam sein, er wird was machen. Merkt ihr dieses Vertrauen, was in dieser zwischen den Zeilen drinsteckt, wenn sie das den Dienern sagt? Ich habe ein Problem. Gott ist nicht da. Er sagt jetzt noch nicht, aber er wird was machen. Es kommt jetzt der Dialog. Der zweite, Jesus macht das Weinwunder und das läuft wie folgt ab. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Wenn wir fragen an den Text gehen, ist, was sind 2 oder 3 Maß in Steinkrügen? Es sind 6 Krüge, in jedem passen ungefähr 100 Liter, also da haben wir 600 Liter Wasser. Steinerne Wasserkrüge für die Reinigung, wenn man das nachschlagen würde, würde man merken, 600 Liter Wasser, man braucht als guter Jude damals 2 Liter am Tag, da war eine ganze Menge an Reinheit gedacht. Menschen, in dieser Hochzeit war es wichtig, rein vor Gott zu stehen, gewaschen, also eine bereinigte Beziehung zu Gott zu haben. Damals musste man Wasser nehmen und musste verschiedene Riten machen. Und diese Krüge stehen für diese Riten, die man einhalten muss, um zu Gott zu kommen. Und da steht nun, dass Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser, füllt sie bis oben an. Die waren wohl leer. Man hatte nicht damit gerechnet, die zu brauchen. An Hochzeiten muss man nicht rein zu Gott kommen. Nein, gehen wir nicht so weit. Manchmal sind wir, wenn wir in Partylaune sind, nicht mehr so, dass wir an unsere Beziehung zu Gott denken. Manchmal sind wir gerade dann in Beziehungslaune. Jedenfalls, die waren leer und Jesus sagt, füllt mal 600 Liter Wasser ab. Und er spricht zu ihnen, schöpft es und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Spannend ist jetzt, was sie machen. Also wir haben hier eine Masse an Wasser, das nachher zu Wein wird. Ich als Diener bin. Und ich habe mich gefragt, wäre ich auch so? Jesus sagt, füll die Krüge mit Wasser und sie füllten die Krüge. Er sagt, füll die Krüge bis oben an und das heißt, sie füllten die Krüge bis oben an. Er sagt, schöpft, sie schöpfen. Bringt es dem Speisemeister, sie bringt es dem Speisemeister. Haben die gewusst, was sie machen? Haben sie gewusst, dass das Wein wird? Nein. Sie haben einfach gemacht, weil Jesus gesagt hat. Oder sie hatten Angst vor Maria. Naja. Also, die Diener hören und machen ihren Weg. Und ich habe mich gefragt, wie sieht das in meiner Beziehung mit Gott aus? Wenn Gott sagt, liebt, liebe ich dann? Wenn Gott sagt, vergebt, vergebe ich? Wenn Gott sagt, verkündige, verkündige ich? Manchmal merke ich, dass ich auf einmal nicht mehr die Fragen an den Text stelle, sondern der Text stellt auf einmal Fragen an mich. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, wo er herkam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Also ich glaube, das muss ich nicht erklären, oder? Ist gut. Haben alle genug gefeiert. Aber du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Jetzt, wo es keiner mehr schmeckt, kommst du mit den Delikatessen. Und wir merken, wir haben hier nicht nur, dass Jesus eine Masse an Wein produziert, sondern auch Klasse an Wein produziert. Bei Gott ist Quantität und Qualität maximal. Bei mir nicht. Und das ist für mich eine Sensation. Das zeigt, wie ist Gott? Und das Spannende ist, dass das auch nachher das Ergebnis ist. Es wird überlegt, wie Gott ist. Aber für mich die Frage, einen kurzen Moment für dich zum Nachdenken, wenn Jesus das Beste in Massen hat, was bedeutet das für mich? Du kannst jetzt einfach das Bild betrachten und drüber nachdenken. Und weil wir auf einer Feier sind und wir Hochzeit haben, darfst du dich auch gerne mit deinen Nachbarn links oder rechts drüber unterhalten und zu sagen, was bedeutet das für mich? Und wenn deine Nachbarn beide gerne überlegen wollen, dürftest du sogar aufstehen wie ich und sich zu jemand setzen und sagen, hey, Raffi, was bedeutet das für dich? Du musst das jetzt nicht durchs Mikro machen. Also, wir denken jetzt 5 Minuten drüber nach, mit dem Nachbarn, alleine. Was bedeutet es für dich, dass Jesus das Beste in Massen macht für deine vielleicht sogar Notsituation? Im Gottesdienst redet man nicht, doch, ihr dürft. Aber ihr dürft euch auch einfach. Fünf Minuten ist irgendwas zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten. Manchmal merke ich, mit dem Wissen, und es gibt ja eine Menge Dinge, die man irgendwann weiß, wenn man Fragen gestellt hat, ist noch die Frage, was macht man damit? Und ich finde es so schön, für das, was der Ellen erzählt hat, da ist eine Not gewesen und er wusste, ich kann zu Jesus damit kommen. Er wusste noch nicht, was passieren wird, wie es passieren wird, was passieren wird, aber da ist jemand, der hat etwas. Und ich glaube, in solchen Momenten der Not, der Wein ist leer, wir dürfen zu Jesus kommen, nicht mit der Aufforderung, mach jetzt ein Wunder, man darf mit der Bitte sicherlich kommen. Vor allen Dingen aber dürfen wir Jesus in dem begegnen. Wir haben vorhin gesungen, dass wir Jesus Raum geben wollen. Und Jesus Raum geben heißt nicht nur, sich in den Gottesdienst Raum zu begeben, damit man dort irgendwo anwesend ist. Jesus Raum geben hat etwas damit zu tun, dass etwas mehr Platz bekommt. Und zwar in dem Fall mehr Platz in meinen Gedanken, mehr Platz in meinen Emotionen, dass ich nicht beleidigt reagiere, weil Jesus gesagt hat, was geht's dich an oder jetzt nicht, sondern dass es mehr Platz bekommt, dass das, was ich von Gott weiß, dass er Klasse in Masse macht, dass das meine Gedanken neu prägen, dass ich zu Jesus kommen kann, wo ich weiß, da ist jemand, der mich von ganzem Herzen liebt und der Schmerz ist da und er leidet diese Not mit mir. Das Resultat von dem Ganzen, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Okay, es ist das erste Wunder, Jesus tritt auf, er ist mit seinen Jüngern da, erstmal 5. Und die Jünger glauben an ihn. Was glauben die jetzt eigentlich? Er offenbart seine Herrlichkeit und wenn man Johannes das Kapitel vorher gelesen hat, das ist ja Kapitel 2, im Kapitel 1, da geht es darum, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart, indem er Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat. Jesus Christus ist die göttliche Herrlichkeit, die auf die Welt gekommen ist und die wieder zu Gott führt. Und in Kapitel 1 sagt Nathanael auf die Begegnung mit Jesus, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und auch hier merken wir etwas, es geht nicht mehr um Familie, sondern es geht um Herrschaft, es geht um Königtum. Und trotzdem geht es um die persönliche Beziehung zu Gott. Wir müssen uns nicht mehr mit Wasser reinwaschen, sondern wir haben es im Abendmahl gefeiert, Jesus ist für uns gestorben. Und hat sein Leib und sein Blut dafür gegeben, dass unsere Schuld wegkommt von Gott. Wir müssen keine Rituale mehr erfüllen, sondern wir können die Beziehung leben. Und das ist etwas von Gottes Herrlichkeit, die wir da sehen. Die Demut, die er am Kreuz gezeigt hat. Und ich finde es schon noch faszinierend, was würdest du als erstes Wunder machen, wenn du Gott wärst? Je nachdem, mit welchem Hollywood-Film du aufgewachsen bist, heißt die Antwort jetzt Weltfrieden. Je nachdem, was dich in deinem Leben geprägt hat, was macht man als erstes Wunder? Und für alle, die wirklich gern feiern, Jesus hat als erstes Wasser in Wein verwandelt. Mach vielleicht mal einen Abend über Alkoholkonsum. Da stellen sich ja schon noch gewisse Fragen an dem Moment. Machen wir jetzt heute Morgen nicht mehr. Diese Frage beantworte ich heute nicht. Es würde noch mal 45 Minuten dauern. Aber er hat ja nicht nur Wasser zu Wein gemacht. Er hat den Schöpfungsakt aus etwas, sozusagen Wasser, der normalerweise ein paar Monate oder Jahre dauert, bis aus Wasser zu Weintrauben und in der Weintraube irgendwann Wein draus wird, in 0, nichts gemacht. Er hat sich als Schöpfer gezeigt und er hat das Ritual, man muss mit Wasser waschen und selber etwas tun, gesagt, ich mach's für euch. Da steckt also so viel mehr drin als, da ist ein bisschen mehr Wein, ein bisschen, 600 Liter Wein da, von allerbester Qualität. Tut mir leid, an der 200-Jahr-Feier werden wir nicht 600 Liter allerbesten Wein haben, aber wir werden trotzdem Jesus feiern können mit ganz viel Tollem, was wir dort haben. Das heißt, das Resultat ist, es ist das erste Zeichen, da ist Wasser zu Wein, wir sehen Gottes Herrlichkeit, Jesus offenbart sich als Gottes Sohn und dann heißt es, und seine Jünger glaubten an ihn. Was ist mit dem Speisemeister? Was ist mit den Dienern, die eben noch Wasser in den Krug gemacht haben? Und dann sagt der Speisemeister, geht doch nochmal zu den Steinkrügen, hol das und dann schöpfen die das Wein. Was ist mit den Dienern? Was ist mit dem Speisemeister? Was ist mit dem Brautpaar? Also wieder diese Blamage-Szene. Die sind voll von einer mega Blamage bewahrt worden. Ich meine, die vielen Gäste, die schon angetrunken waren und jetzt guten Wein bekommen haben, ist okay, dass die nicht zum Glauben kommen. Die hatten einfach Spaß am Wein. Aber da sind so viel mehr Menschen, die das erlebt haben. Und da, na gut, wir haben mit dem Fragezeichen angefangen, höre ich auch mit dieser Frage auf, da weiß ich auch keine Antwort. Was für mich ein Stück hängen bleibt, ist, Jesus lässt sich nicht zu Wundern zwingen oder befehlen, wir dürfen bittend kommen, aber Jesus wird auf jeden Fall Masse und Klasse parat haben für seine Antwort, selbst wenn die heißt jetzt nicht. Und ich habe gemerkt, wie möchte ich auf diesen Text reagieren? Und Leo hat ja am Anfang diese Frage gestellt, was ist mit diesen vielen Weggabelungen, mit diesen vielen Entscheidungen, die wir zu treffen haben? Und ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst ein bisschen dazu beigetragen hat, dass diese Masse in Klasse, dass dieses Bild von Gott ein Stück Raum einnimmt, weil es macht nämlich einen Unterschied, ob ich zu jemand sage, kannst du für mich bestellen und der bestellt ein Essen und es ist etwas, was ich nicht mag oder etwas, worauf ich allergisch bin, oh, das ist so müßig. Ich weiß, wir haben mal für ein Fest vergessen, Essen zu haben und auf einmal hat jemand statt ein Riesenfestessen nur noch ein Büschel Salat. Es ist traurig, es ist nicht schön. Also mein Interesse an Gott, und ihr habt das ja gezeigt, ihr seid in den Gottesdienst gekommen, zusammen haben wir Abendmahl gefeiert, wir haben Gott angebetet, wir haben eine Predigt gehört. Was verändert sich jetzt? Und ich wünsche mir, dass dieses Maria-Ding, ich weiß, er wird was machen. Er macht es. Ich wünsche mir dieses Maria-Ding für uns alle. Also möchte ich nicht mit der Frage schließen, wie viel Vertrauen oder Glauben ist da, sondern ich möchte eigentlich mit der Aussage schließen und sagen, Maria hat nicht nichts gemacht. Und vielleicht bist du, der völlig ahnungslos heute noch Werkzeug für ein Wunder wird. Und ihr sagt einfach nur, macht, was Jesus macht und am Ende gibt es eine Menge Wein, eine coole Party, einfach weil ihr aus völligem Unverständnis gehorsam gewesen seid. Und darauf freue ich mich jetzt irgendwie. Ich möchte noch beten. Großer, herrlicher Gott, du hast deine Herrlichkeit gezeigt in diesem Weinwunder und wir könnten noch ganz viele Fragen an den Text stellen, aber vor allen Dingen möchten wir dir danken, dass du, Gott, deine Herrlichkeit gezeigt hast, auch in unserem Leben, auch in unsere Not hinein und dass wir wissen dürfen, du hast dieses Wunder nicht einmalig gemacht, es war das erste und letzte Wunder, sondern du bist bis heute dran, Wunder zu tun und uns dazu gebrauchen, dass wir Teil von diesen Wundern sein werden. Und ich bin gespannt, wie wir diese Masse und Klasse heute noch erleben dürfen. Und ich wünsche mir, dass unser Vertrauen auch durch diese Geschichte in dich wächst und dass es in unseren Gedanken und Gefühlen Raum einnimmt, so wie wir es eben auch gesungen haben. Lass unseren Gesang nicht nur Worte sein, sondern wirklich auch Lobpreis unseres Alltags. Amen.